Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich weiß, ihr Erwachsenen werdet genauso durchhalten. Jetzt. Dann überlegt, was mache ich? Jetzt weiß ich schon so viel. Aber ich werde nicht kürzen. Ich habe auch extra keine Uhr an. Ich habe ein paar Gedanken. Ich hatte etwas auf dem Herzen. Also in der Regel feiert man ja Eröffnungen, wenn es dann weitergeht. Aber wir feiern eine Schließung. Warum tun wir das? In unseren monatlichen Foren, also immer wenn die Gemeinde einmal im Monat zusammenkommt, da konnte jeder, der reinkommt, hier vorne auf der Folie dieses Wort sehen aus 1. Samuel 7. Und Samuel nahm einen Stein, stellte ihn auf zwischen Mizpah und Schen und er gab ihm den Namen Ebeneser und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Über Jahre war das jetzt hier auf der Folie bei jedem unserer Foren. Einen Ebeneser-Gedenkstein. Ebeneser bedeutet Stein der Hilfe. Das heißt, Samuel stellt diesen Stein auf und hält in Worten ihre Erfahrung fest, die das Volk bis dahin gemacht hat. Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Vergesst das nicht. Vergesst das nicht. Und wir dachten so, dass bei aller Unklarheit unserer Zukunft als KFB zunächst einmal eins wichtig ist, erinnern. Ich habe dich verstanden, Vergangenheit hinter uns lassen. Das müssen wir einüben und das werden wir auch irgendwann tun. Und dazu soll auch der Gottesdienst dienen. Aber ihr wisst, wir können alle nicht den Schalter so schnell umlegen. Das sind auch Prozesse, die wir eingehen. Wir wollen heute ehrlich mal Rückblick halten oder ich möchte das gerne zu Beginn machen. Heute am 18. Mai gedenken wir daran, dass 10 Jahre in der Eisenbahnstraße 6 zwar vorbei sind, aber dass der Herr es war, der uns bis hierher geholfen hat und immer wieder gerettet hat. Die Präsentation gerade eben vom Andi hat uns da einen Eindruck gegeben, was hier los war. Also all das, was man so in Bildern festhalten konnte. Und da möchte ich jetzt ein bisschen anknüpfen und weitermachen durch einen Rückblick, den man eben nicht in Bildern zeigen kann, weil es nicht äußerlich ist, sondern innerlich in jedem Einzelnen so in der Gemeinde passiert. Auch in der Bibel gab es immer wieder Rückblicke, einen ganz langen Rückblick habe ich zuletzt erst gelesen, 5. Mose. Da macht Mose nichts anderes wie zurückblicken auf die Geschichte, die das Volk Israel mit Gott gegangen ist. Und ein ganzes Buch ist das mit 34 Kapiteln. Rückblick, Rückblick, Rückblick. Und in 5. Mose 8 heißt es, und du sollst dich an den ganzen Weg erinnern, den der Herr, dein Gott, dich hat wandern lassen. Diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Also merkt ihr, der Weg ist das eine, also das, was man fotografieren kann, aber dieser Weg ist auch ein Mittel, um zu sehen, was im Inneren wirklich an Glauben und Vertrauen da ist, in der Geschichte des Einzelnen. Und ich habe so den Eindruck, das ist das, was Gott wichtig ist, viel wichtiger als die Halle. Und so gibt Mose einen Rückblick, aber eben nicht nur auf das, was gut war, sondern auch auf das, was wirklich Not gemacht hat. Und vieles, an was Mose erinnerte damals, was auf dem Weg passierte, ganz ehrlich, das hat Mose sich so nicht vorgestellt. Gut, dass er das vorher nicht wusste. Es ist aber auf dem Weg passiert. Und ich würde gern mit euch da zunächst mal ansetzen, denn ein Rückblick muss auch ehrlich sein. Und um gleich drei abschließende Dinge aus der Bibel besser zu verstehen, die ich euch zum Abschluss hier in dieser Halle mitgeben will, möchte ich mit euch nochmal zurückschauen. Ich gebe zu, ein bisschen subjektiv, aber was soll's, jetzt stehe ich halt hier. Ich kann ja nicht anders, wie aus meiner Sicht das wiedergeben. Und ich will euch ganz ehrlich sagen, so habe ich mir das hier auch nicht vorgestellt. Und ich weiß, dass einige hier sind, die ähnlich denken. Ihr habt mir das ja auch so gesagt. Und ich erkenne noch nicht so genau, was die letzten 10 Jahre hier an Bedeutung hatten. Ich erkenne es noch nicht so genau. Daher war es für mich so ermutigend für mich, dass beim Lesen der Bibel deutlich wird, dass es vielen in ihrem Glaubensleben genauso ging wie mir und vielen von euch auch. Das haben wir uns aber anders vorgestellt im Glauben. Damit habe ich nicht gerechnet. Mose, habe es eben ja schon genannt, beklagte, auch im Rückblick, das Volk hat immer wieder Neues gefordert, immer wieder Kritik geübt. Und am Ende des Lebens durfte Mose nicht mal mit ins neue Land. Das hat er sich anders vorgestellt. Oder denkt man an unseren Glaubensvater Abraham. Hat alles verlassen, geht raus aus seiner Heimat und dann wartet er auf den verheißenen Sohn. Gott, wie lange denn noch? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Oder als Jesus dann gekommen ist, ich musste so an Johannes den Täufer denken. Da kommt der Messias und Johannes der Täufer ist auf einmal im Knast. Und er schickt Leute zu ihr und sagt, sollen wir auf einen anderen warten? Da stimmt doch irgendwas nicht. So habe ich mir das nicht vorgestellt, mein Glaubensleben. Und da sind viele andere in der Bibel. Und da gibt es jetzt kirchengeschichtlich gesehen auch eine kleine Gemeinde in Bruchsal, die das auch sagt, oh, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Wir hatten die letzten 10 Jahre hier bewirkt. Was hatten wir bewirkt? Um was ging es? So viel Aufwand. Boah, ich habe mir das anders vorgestellt. Sind wir doch ehrlich. Ich sag euch mal unsere Vorstellungen und ich bin so froh, dass Tablets alle da sind, weil ihr so am Anfang auch mit dabei wart, weil wir haben über diese Wenns und Danns gesprochen, als wir noch in der Industriestraße waren. In diesem kleinen Gebäude hinterm Swingerclub, nicht ideal, aber da waren wir nun mal. Und dann haben wir diese Halle gehabt und dann haben wir überlegt, ist das der Weg? Und dann immer diese, ja wenn dann, habt ihr auch solche Überlegungen? Wenn wir mal aus der Industriestraße raus sind, nicht mehr in der Nähe des Swingerclubs, dann kommen bestimmt viele Familien dazu. Wenn wir dann in der Eisenbahnstraße sind, dann nehmen uns die Menschen ja mehr wahr. Alle, die zum Lidl gehen, müssen ja an uns vorbei. Sie werden uns wahrnehmen und ja, kommen. Wenn wir mal mehr im Zentrum der Stadt sind, also näher am Bahnhof, dann sind wir weitaus besser zu erreichen. Menschen werden kommen. Oh, wenn wir erstmal diese engen Räume in der Industriestraße nicht mehr haben, sondern in dieser Halle sind, dann können wir eine Boulderhalle draus machen, Action für Jugend, also Jugendarbeit aufziehen, tolle Möglichkeiten. Wenn dann. So haben wir gedacht. Und heute, 10 Jahre später, sage ich euch, so habe ich mir das nicht vorgestellt, dass wir hier jetzt wieder raus müssen. In wenigen Tagen wird hier der Teppich rausgerissen und dann ist das hier wieder eine Lagerhalle. Es ist so. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Wir sind in diese Halle eingezogen mit 50, 60 Leuten circa, mit Kids und alles war so in dem Raum, wo wir gesagt haben, es macht Sinn, dass wir was Größeres suchen. Wir sind hier reingekommen Ende 2014 mit 50, 60 Leuten und schon im Frühjahr 2015, also nicht mal ein halbes Jahr waren wir drin, waren wir nur noch 30. So viele sind gegangen. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich bekenne, auch wegen mir, aber nicht nur. Es gab unterschiedlichste Motive. Es war immer ein Kommen und Gehen durch diese Tür da hinten hinein und auch wieder hinaus. Diese vielen unterschiedlichen Geschichten auf dem Weg, die halt da passieren. Und die waren dann auch prägend für uns als Gemeinde. Wir mussten uns immer wieder auseinandersetzen. Du investierst in Beziehungen und dann gehen die und dann musst du das ja irgendwie bewerten. Das ist anstrengend. Habe hier gerade eine Liste von einigen, die hier gegangen sind und so weiter. Muss ich euch gar nicht vorlesen. Unterschiedliche Gründe, glaubt es mir. Das waren Menschen, die zuerst gesagt haben, das ist jetzt meine Kirche. Aber dann im Laufe der Zeit wurde es halt doch ein bisschen schwieriger. Familie ist nicht einfach. Und dann sind wir wieder gegangen. Wir hatten diese Halle geplant, Micha war da noch mit dabei bei der Planung, so also 300 Leute passen hier rein. Und es waren tatsächlich in den letzten 10 Jahren, Andi sagt mir das immer wieder, so zwischen 200 und 300 Leute, die hier nicht nur mal im Gottesdienst waren, sondern auch ein bisschen länger geblieben sind, die hätten jetzt alle hier reingepasst. Aber sie sind dann wieder gegangen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Warum haben wir vor 10 Jahren gemeinsam unseren Weg in diese Halle gesehen? Darf man in der neutestamentlichen Gemeindezeit eigentlich noch warum Gott Psalmen schreiben? In meinem Tagebuch stehen einige drin. Ich verstehe es nicht. Wir hatten uns das anders vorgestellt. Das ist halt immer so, unsere Vorstellung und Gottes souveräne Führung. Wir haben es eben gesungen, du bist souverän. Er entscheidet. Und jetzt müssen wir damit leben. Wir haben uns das anders vorgestellt und nun schließen wir das Ganze hier ab in dieser Halle. Zum einen wortwörtlich schließen wir diese Halle ab, wir geben die Schlüssel ab. Aber auch, und das ist viel wichtiger, gedanklich, emotional schließen wir ab und vor allen Dingen wollen wir es geistlich abschließen. Also mit dem Blick nach oben. Denn eins bleibt wahr, bis hierher hat uns der Herr geführt. Das bleibt wahr. Wir müssen jetzt hinterherkommen, um loszulassen. Deswegen dieser Dankgottesdienst. Ich sage mal nicht mal zuerst für all sein äußeres Durchtragen, also das, was wir fotografieren könnten auf dem Weg, sondern durch sein Durchtragen unserer Seelen durch sein Wort. Ich weiß nicht, wie ihr das alles ausgehalten habt, die ihr noch hier seid. Meint ihr, das ist alles unsere innere Stärke? Weil Gottes Geist in seiner Gemeinde wirkt und uns am Leben erhalten hat, auch innerlich, ohne zu zerbrechen. Sein Wort war unser Licht bis hierher. Durch sein Wort hat er uns erhalten, durchgetragen, dass wir an vielem nicht verzweifelt sind. Und sein Wort ist unser Licht, gerade auch jetzt in den immer noch offenen Fragen. Und ich sage euch, für mich war es so in den letzten Wochen und ich dachte mir, ich lasse euch einfach teilhaben an den Gedanken, die Gott mir geschenkt hat. Und sie waren mir wertvoll und ich dachte, vielleicht sind sie auch für euch hilfreich und wertvoll, dass wir das jetzt gemeinsam einüben auf dem Weg. Dass wir innerlich jetzt auch eine Perspektive bekommen, das, was mein Vater gesagt hat, dass wir die Vergangenheit ruhen lassen können, aber mit einem neuen geistlichen Blick in die Zukunft gehen, auf dem Weg. Was können und müssen wir also mitnehmen nach den 10 Jahren hier? Ich möchte uns allen abschließend, das ist ja das Thema des Gottesdienstes, 3 Dinge. Nur 3 Dinge mitgeben, die sich jeder merken kann, die Gott uns in seinem Wort auch mitgibt und verheißt oder herausfordert, es so zu tun. 3 Dinge. Das erste, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. 2. Timotheus 2, Vers 8, möchte ich gleich lesen, aber ich sage immer, Kontext ist wichtig. Ich lese euch mal die ersten 7 Verse. Paulus schreibt an Timotheus, einen jungen Pastor in der Gemeinde. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienst tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, es sei denn, er habe gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Und dann sagt er diesen Satz in Vers 8. Halte in Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, worin ich Trübsal leide, bis zu Fesseln wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Ihr habt gerade so ein bisschen mitbekommen, an was ich so alles denke im Rückblick an die Eisenbahnstraße 6. Ehrlich, viele gebrochene Versprechen und Zusagen. Leute sind gekommen und gesagt, jetzt macht ihr keine Gedanken, jetzt bin ich ja hier, wir kriegen das hin. Pastoren waren hier und sind auch schnell wieder weggegangen. Und viel Schönes, ja, an die Trauung denke ich auch noch von euch zweien. Und von meiner Tochter 1 und meiner Tochter 2. Hatten Trauung hier, wir hatten Taufen. Ingrid, wo bist du? Deine Taufe hat hier stattgefunden. Jona, deine auch. Das war schön. An das denke ich. Und es war überraschend, dass diese kleine Gemeinde immer wieder auch durch Spenden zur richtigen Zeit diese 10 Jahre überhaupt gehen konnte. Das war für uns unfassbar. Jeder hat gesagt, wie geht das? Ich kann es euch bis heute nicht erklären. Und auch wie wir dieses Riesenbauprojekt geschafft haben, Micha, was der hier wirklich investiert hat an Zeit und Ideen und Gedanken. Und dennoch sagt Paulus, und das ist der Punkt hier, halte nicht an diesen Gedanken fest, was mal war, sondern halte in Gedächtnis Jesus Christus, der in allem das Wichtige war. Der Fokus ist nicht etwas, eine Erinnerung, sondern ein jemand, eine Person. Das macht einen Riesenunterschied, auch wenn wir aus der Halle jetzt rausgehen. Wisst ihr, manchmal verdrängt sogar der Gemeindedienst oder auch die Erfahrungen innerhalb einer Gemeinde das Wesentliche. Nämlich, dass wir ihn in unseren Gedanken haben, dass wir den vergessen, um den es eigentlich geht. Wir machen Gemeindearbeit zum Götzen. Das ist nicht gut. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind es auch oft auch die Dringlichkeiten des Alltags, die persönlichen Ziele, unsere Pläne, die müssen wir erreichen etc. All das haben wir im Gedächtnis, das blockiert uns. Und was passiert dann? Gottes Wahrheiten geraten so sehr in den Hintergrund, dass sie uns gar keine Kraft mehr geben. Darum schreibt Paulus, halt in Gedächtnis Jesus Christus. Am Anfang, ich habe es vorhin gelesen, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Liebe Gemeinde, vergesst das nicht. Wir folgen einer Person, keiner Gemeindestrategie, keinen riesigen Zielen, sondern einer Person. Da schreibt hier Paulus dem jungen Pastor Timotheus, der auch Herausforderungen erlebte. Und Paulus sagt ihm und uns, erinnert dich stets an ihn, haltet ihr ihn immer wieder vor Augen, und zwar den Christus, der auferstanden ist von den Toten. Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Er lebt, er hat das alles mitbekommen, was hier passiert ist. Er weiß, wie es deiner Seele geht. Und er kümmert sich. Das heißt, was immer uns auch erschüttern oder bedrängen will, halten wir im Gedächtnis Jesus, der auferstanden ist von den Toten. Es geht um ihn, er lebt, und weil er lebt, ist ihm das auch bei uns hier nicht entgangen. Und auch unsere Zukunft ist sicher. Er hat Augen, die sehen, Ohren, die hören, Hände, die handeln. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das hat er selber gesagt. Und er wird bei uns bleiben bis ans Ende der Zeit. Daran denkt und daran erinnert euch auch. Jesus lebt und er wird wiederkommen. Also fürchten wir uns nicht, sondern halten wir in Gedächtnis Jesus Christus. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich uns abschließend für unsere Zeit in der Halle weitergeben will, und vor allen Dingen nochmal denen, die mir in den letzten Wochen auch gesagt haben, boah, mein ganzer Einsatz, was war das? Der zweite Gedanke ist, bewerte nicht selbst deinen Dienst. Bewerte nicht selbst deinen Dienst. Ganz ehrlich, das fällt mir sehr, sehr schwer. Ich wüsste zu gerne, ob der Grund, warum wir nicht mehr gewachsen sind und daher nun aus dieser Halle rausgehen müssen, etwas mit meinem Dienst zu tun hat. Mit meiner Art, mit meinen Entscheidungen, ob meine Predigten doch zu lang sind. Ist es deswegen? Das sind Killergedanken. Und es sind Killerfragen. Ich bekomme nämlich keine Antwort darauf. Das ist das Dumme, da gibt es keine Antworten drauf. Vor einigen Wochen, da habe ich diese Stelle aus dem Wort Gottes gefunden und ich muss sie jetzt noch mal mehr an mich ranlassen und vielleicht einige von euch auch, um weitermachen zu können, denn alles ist offen. Wir gehen in die Talstraße, ja, aber dann, wie und was, alles ist offen. Hört mal, wie Paulus über sich und seinen Dienst denkt. Es war mir so ein Segen. Ich lese es, 1. Korinther 4, Verse 1 bis 5. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen sucht man hier an den Verwaltern, dass einer für treu befunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tag beurteilt werde. Und dieser Satz, ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt. der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Ganz ehrlich, das Urteil anderer trifft mich sehr hart. Ich habe Mails nochmal gelesen und gesagt, oha, alter Schwede, heftig. Aber auch wenn du anfängst, dich selbst zu beurteilen, ich weiß nicht, wie gut du da bei dir selber wegkommst. Ich komme bei mir nicht oft oder meistens nicht gut weg. Ich habe viele Selbstzweifel. Im Vorlesen hat es, glaube ich, angedeutet, so die Selbstzweifel, auch im Dienst. Aber das Wichtige hier ist scheinbar auch für Paulus, dass er treu bleibt in seinem Dienst, nicht nachlässt, nicht aufgibt und auf das Urteil des einen wartet, auf das es wirklich ankommt, nämlich das von Christus. Und das so zu erkennen und das eigene Leben und den Dienst, die Mitarbeit so zu sehen, das ist ein Prozess. Was hast du vorhin gesagt? Bleiben wir Lernende. Das müssen wir lernen. Das hast du nicht einmal intus. Das ist Jüngerschaft und Jüngerschaft findet im Gemeindeleben statt. Interessant ist auch, was Paulus später in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt und wie er seinen Dienst dort beschreibt. Ich würde das gerne lesen. 2. Korinther 4, Verse 7 bis 10. Da schreibt er, wir haben diesen Schatz, und damit meint er das Evangelium, und Gott hat sich entschieden, dieses Evangelium in irdenen Gefäßen zu packen. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. In allem bedrängt, aber nicht eingeengt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht umkommend. Allzeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Paulus sah sich selbst als zerbrechlich und mit Defiziten und all dem, was halt ein irdenes Gefäß ausmacht. Also in sich. Und auch äußerlich lief es bei Paulus nicht immer rund. Aber er blieb treu. Er blieb dran, er hat nicht aufgegeben, er hat nicht gekniffen. Das heißt, der Schatz des Evangeliums ist in irdene Gefäße gelegt, wie du eins bist und ich, zerbrechlich, labil, unsicher. Gottes Entscheidung, warum? Damit seine Kraft in uns wirksam wird und wir uns nicht auf die Schulter klopfen. Und liebe Mitarbeiter, liebe KfBler, es ist sogar wesentlich, dass wir hier aufpassen. Warum? Haben wir wirklich den Stolz und Überheblichkeit zu meinen, wir wüssten die Wege Gottes und können alles beurteilen? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich fand es so hilfreich, was Timothy Keller, ein Pastor in den USA, vor 2-3 Jahren, glaube ich, gestorben. Also der ist gestorben vor 2-3 Jahren, schätze ich. Und er hat Folgendes gesagt in Bezug auf eigenes Beurteilen. Das ist ein bisschen längeres Zitat, aber ich fand es sehr wertvoll. Ich möchte es euch weitergeben. Er sagt: Die meisten von uns fühlen tatsächlich so, dass wir es besser wissen als Gott, wie unser Leben laufen sollte. Und wenn es nicht richtig läuft, dann werden wir ängstlich, wir werden erfüllt von Selbstmitleid, wir werden verächtlich, wir werden skeptisch, wir werden einfach nur hart und zynisch. Aber eigentlich ist es so: Die Geduld und die Fähigkeit, nicht zu sorgen und nicht wirklich umgeworfen zu werden, wenn die Dinge schlechter werden in deinem Leben, das ist eine Art von Demut. Und weißt du warum? Es braucht Demut zu sagen: Nun, ich dachte, das ist der Weg, wie mein Leben gehen sollte. Aber ich weiß es nicht. Wie soll ich das auch wissen? Wie kann ich wissen, was Gott sehen kann? Ich kann nicht das Ende von Anfang sehen. Ich kann von meinem Aussichtspunkt aus mein gesamtes Leben nicht sehen und wissen, was das Beste für mich ist. Ich weiß es einfach nicht. Es braucht Stolz, um sich Sorgen zu machen. Es bedarf eine große Menge Stolz. Du müsstest sagen, ich sage es mal so, ich weiß, wie mein Leben laufen sollte und wohin es gehen sollte. Und ich habe die Befürchtung, dass Gott es nicht richtig machen wird. Demut ist es, die sagt: Nun, ich dachte, dies ist es, was wirklich passieren sollte, aber ich weiß es nicht. Und du hast genug freudige Erwartung, genug Glaube in die Tatsache, dass das Weinen die ganze Nacht andauern mag, aber die Freude kommt am Morgen. Denn für einen Christen ist Freude immer auf dem Weg. Denn derjenige, der für uns verantwortlich ist und auch für das ganze Universum, der ist unser Vater. Zitat Ende. Lernen wir diese Demut auf unserem Weg. Wir wissen es nicht. Gott weiß. Gott sieht den Anfang vom Ende her, wir nicht. Und der dritte Gedanke. Kein Hadern. Der Herr hat's genommen. Der Herr hat's genommen. Hiob 41,3. Da redet Gott und sagt, wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Alles, was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir. Gott hält hier Menschen die Frage vor, wer hat mir je etwas gegeben, dass ich verpflichtet wäre, dementsprechend etwas wieder gut zu machen? Wer? Damit macht der Allmächtige unmissverständlich klar, dass er in keines Menschen Schuld steht. Ja, wir wissen das theoretisch. Wir lernen es jetzt aber auf dem Weg sehr praktisch, oder? Gott muss mir keine Antwort geben. Alles, was unter dem ganzen Himmel ist, gehört ihm. Alles, was wir besitzen, unser Leben, unsere Gesundheit, unsere Familie, unser Besitz, unsere Begabung, unsere Arbeit, unsere Finanzen, unser Erfolg. Alles ist sein Eigentum. Uns selbst gehört eigentlich nichts. Es ist geschenkt. Und diese Gemeinde gehört uns auch nicht. Darüber reden wir gerade in unserer Serie. Er hat sie erlöst für sich. Und diese Halle gehört uns auch nie. Und doch tun wir oft so, als ob uns alles gehört und wir über alles verfügen können und wir meinen daher die Kontrolle zu Recht noch haben zu sollen. Ich bin so ein Typ. Ich brauche die Kontrolle. Ich wusste es. Aber versteht ihr, das zeigt sich besonders, wenn Gott sein Eigentum dann wieder zurücknimmt, wie wir denken, was wir wirklich glauben. Wenn ein Unglück passiert und uns etwas Liebes genommen wird, neigen wir zum Hadern. Das entdeckst du auf dem Weg, nicht in der Theorie, indem du irgendwelche Lückentexte ausfüllst in einem Bibelseminar. Wenn wir hier 10 Jahre rackern, Geld investieren, viele Kämpfe hier kämpfen mussten, aber nun wird unsere Halle trotzdem wieder genommen, dann sind wir so töricht und meinen, uns geschehe etwas Unrechtes. Wie kann Gott nur? Vielleicht rede ich auch mehr nur von mir und du hast die Gedanken gar nicht. Aber ich sag mal, warum hast du es zugelassen, Gott? Warum geschieht das gerade uns? Was soll das? So viel Zeit und Geld investiert und nun schließen wir die Tür ab? So haben wir uns das nicht vorgestellt. Darf ich uns und auch mich fragen, was geht bei solchen Reaktionen in unseren Herzen eigentlich vor? Vergessen wir wirklich, dass uns alles nur geliehen ist, dass wir nur Haushalter von Werten sind, die uns nicht gehören und dass wir da immer wieder vom Himmel daran erinnert werden müssen, gerade durch solche Phasen, durch die wir jetzt durchgehen müssen? Wir erheben uns gegen Gott und bestreiten ihm sein Eigentum. Und darum hat Jesus einmal gefragt, und das löst immer wieder Widerspruch aus heutzutage, in Matthäus 20. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Ist es ihm erlaubt, seine Gemeinde zu tun, was er will? Und auch Paulus musste die Gemeinde immer wieder an diese Tatsache erinnern. Wir gehören ihm. Paulus nannte sich oft Sklave Christi. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Und in dem Text, den wir vorhin gelesen haben, im Blick auf darauf, dass wir unseren Dienst nicht bewerten sollen, da sagt Paulus kurz danach dies in Vers 7. Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Als hättest du es dir erarbeitet. Als hättest du es dir doch verdient, jetzt auch noch länger in der Halle bleiben zu dürfen. Als Hiob alles genommen wurde, da wusste er das. Er wusste das, wovon wir heute hier reden. Nichts hat er verdient, daher reagiert er anders als wir oft. Als die vielen Plagen über ihn kamen, war sein prompter Kommentar, was er sofort gesagt hatte, dies. Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen, nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Was ist das Entscheidende? Der Name des Herrn sei gepriesen. Versteht ihr, gesungen ist das so leicht. Ich glaube, wir singen das Lied heute noch. Bitte denkt daran. Das ist jetzt hier aber gelebte Wirklichkeit. Erfahrung, die er gemacht hat, nicht Liedform. Er gestand dem Herrn zu, so zu handeln, wie es ihm als sein Eigentum beliebt. Hiob hatte die richtige Theologie, das richtige Gottesbild. Und das verschafft ihm mitten in den größten Nöten einen festen Glauben. Nichts anderes. Nichts anderes wird uns tragen. Und by the way, Hiob war verheiratet. Und seine Frau kannte diese heilsame Lehre nicht. Sie meinte, schweres Unrecht jetzt zu erleiden und sie glaubte, von Gott bestohlen worden zu sein. Wisst ihr, was ihr Mann rät? Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, sag Gott ab und stirb. Eine schöne Wetterchristin. Aber von ihr hören wir später nichts mehr. Ihr Glaube war geprägt von Sorgen und gegenüber in Bitterkeit. Timothy Keller, wenn ich den nochmal zitieren darf, hat den Unterschied zwischen Sorgen und Bitterkeit so definiert. Sorgen ist nicht zu glauben, dass Gott es richtig macht. Und Bitterkeit bedeutet zu glauben, dass Gott es falsch gemacht hat. Leute, lasst uns aufpassen auf unsere Seelen. Wir müssen das bewerten, um nach vorne weiterzugehen. Diese Art Sorgen und Bitterkeit fasst den Glauben von Hiobs Frau gut zusammen. Achten wir auf unser Herz. Die Frage da an uns ist, welchen Glauben willst du? Den von Hiob oder von dem von seiner Frau? Das lernst du nur auf dem Weg. Und daher könnte es auch sein, dass unser Auszug aus der Halle uns dem ehrlichen und wahren Glauben näher bringen kann und vielleicht auch soll. Diesen Glauben von Hiob lernst du auf dem Weg der Nachfolge. Auch diese Haltung Gott gegenüber immer wieder anzuerkennen. Gott ist mir und uns keine Rechenschaft schuldig. Das war mir zwar immer klar, aber nun habe ich die Situation, um es einzuüben und zu lernen. Gott ließ auch bei Hiob die Warum-Frage unbeantwortet, by the way, wenn ihr Hiob lest. Hiob kam später dann nicht nur durch die Nöte hindurch, sondern wurde von Gott auch gesegnet, weil er im Glauben war. Warum? Weil er das tat, was alle tun, die wirklich für Gott leben. Zufrieden zu sein in Gott selbst. Georg Müller, der in England Waisenhäuser aufgebaut hat, viel erlebt hat, hat es so zusammengefasst. Was ich als sein Kind tun muss, ist, mit dem zufrieden zu sein, was mein Vater tut, sodass ich ihn dadurch verherrliche. Nach diesem hat meine Seele nicht nur gestrebt, sondern dies hat meine Seele auch durch Gottes Gnade erreicht. Ich war zufrieden in Gott. Ich war zufrieden in Gott. Das ist der Weg in die Freiheit eines Christenmenschen. Ich war zufrieden in Gott. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. So, guckt, jetzt mache ich meine Bibel zu, weil hier wollte ich eigentlich beenden. Weil das Predigtthema war ja, drei abschließende Gedanken. Aber eine Predigt ist manchmal dynamisch. Es heißt jetzt abschließend vier Dinge. Aber nicht lang. Aber das war mir noch wichtig. Das kam so in den letzten anderthalb Wochen. Ich will es euch weitergeben. Was ist noch wichtig? Bleib treu bis in den Tod. Das ist die Zeitangabe hier. Bis in den Tod. Jesus redet zu seiner Gemeinde. Sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Keine Zeitangabe, bis zum Tod. Und diese Worte sind an eine kleine Gemeinde gerichtet, Smyrna, eine kleine Gemeinde. Die war nicht besonders reich. Aber diese Gemeinde wurde durch Jesus getröstet mit diesen Worten. Ich kenne deine Drangsal, ich kenne deine Armut, du aber bist reich. Fürchte nichts vor dem, was du erleiden wirst. Sei getreu bis in den Tod. Treue. Gleichbleibende Treue, das ist der Punkt, wo wir sagen, lass uns dranbleiben. So eine kurzzeitige Begeisterung für Jesus haben wir oft schnell. Aber das Langfristige, das Durchhalten, das fällt vielen, auch Christen, heute echt schwer. Als einmal eine große Volksmenge mit Jesus ging, wandte er sich zu ihnen um und hat ihnen gesagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Seid ihr nicht froh, dass ihr nicht das Kreuz von Jesus tragen musstet? Aber dass er uns jetzt sagt, jetzt nimm dein Kreuz, was du persönlich zu tragen hast, auf dich und folge mir nach. Unser Kreuz und da treu sein. Es geht am Ende um diese eine Frage, bleiben wir bei dem Herrn, auch wenn es schwer wird, auch wenn wir jetzt viele offene Fragen haben. Wir wissen so wenig, was die Zukunft betrifft, bleiben wir treu. Gott fragt uns eines Tages nicht danach, ob wir Großes geleistet haben, die Welt für ihn aus den Angeln gehoben haben. Ihm kommt es nicht darauf an, ob viel oder wenig, sondern darauf, ob wir ihm treu geblieben sind. Ihr wisst das alles theoretisch, mir schon klar, ich sage euch nichts Neues. Jetzt ist der Weg, dass wir es einüben müssen und dranbleiben. Und wenn du aufgrund irgendwelcher Erfahrungen auch immer wieder in Straucheln gekommen bist, wie ich zum Beispiel, und dich fragst, schaffe ich es denn auch bis zum Ende treu zu sein? Von daher ist es gut, wenn wir damit nicht aufhören mit dem, was wir tun müssen, weil wir auf uns selbst gestellt es nicht schaffen. Ich will euch das wirklich sagen. Wir sind Abhängige. Aber es gibt für Kinder Gottes eine Verheißung in der Bibel, mit der möchte ich aufhören. Mit der sind wir wieder beim ersten Gedanken. Halt in Gedächtnis Jesus Christus. Und die Verheißung lautet so: Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das heißt, genauso wenig wie die Sonne aufhört zu scheinen, wenn sich jemand von ihr abwendet, kann Gott aufhören, treu zu sein, nur weil seine Kinder untreu werden. Das heißt, unser Gott kann nicht gegen seine eigene Natur handeln. Und weil Gott so ist, wird uns diese Wahrheit niemals dazu führen, oder dass wir untreu werden und damit fahrlässig umgehen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Gott uns so treu ist, ich will auch treu bleiben. Also hier haben wir einen starken Grund für unsere Heilsgewissheit, dass wir den Weg bis zum Ende gemeinsam gehen und durchhalten werden. Bis hier hat uns Herr geführt. Glaubt ihr, dass es weiter tun wird? Auf dem Weg. Lass uns zusammenbleiben. R.C. Sproul hat gesagt, mein Vertrauen im Blick auf die Zukunft beruht auf meinem Vertrauen in den Gott, der die Geschichte lenkt. Nichts anderes. Müssen wir einüben, immer und immer wieder. Und so gehen wir in unsere Zukunft in der Talstraße. Gott kennt unsere Zukunft, gebt nicht auf, es bleibt dabei. Lasst uns treu sein bis zum Tod. Er wird eines Tages unseren Weg beurteilen. Jesus, ich danke dir, dass du uns hierher geführt hast, bis hierhin. Und dass du dein Wort nicht zurücknimmst, dass du bei uns bleiben wirst, was auch immer kommt. So bitten wir dich um Hilfe, wirklich das Vergangene jetzt ruhen zu lassen, Lernende zu sein, und den Blick auf die Zukunft zu leben, unser Leben auch danach auszurichten, dass das Wichtige bleibt. Wir bitten das in deinem Namen. Amen.